Auch nochmal von mir, guten Morgen, guten Tag. Letzte Predigt in 2019, schon angekündigt als der zweite Teil von vor zwei Wochen. Und ist das nicht schön, können wir nicht dankbar sein, mit wie viel Gnade wir miteinander umgehen, dass wir selbst Matthes in seiner ketzerischen Lehre über bayerische Schönheit mit Liebe ertragen natürlich, mit Geduld, voller Dankbarkeit, dass wir von einer höheren Wahrheit wissen. Es ist natürlich Mecklenburg, das schönste Bundesland. Ne? Das wissen wir alle. Und da war ich auch über Weihnachten. Konnte ich mich nochmal davon vergewissern. Ich kann euch sagen, es ist immer noch so schön, wie ich es beschreibe. Und da konnte ich natürlich auch nochmal über die Predigt vom letzten Wochenende reflektieren, die meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut war, vom Jan über Freude, über Lebensfreude, die aus Jesus wächst. Und da war genau der Richtige, der darüber gepredigt hat und auch noch genau zu mir. Also das ist sicherlich eine große Herausforderung, die ich so habe. Weil obwohl ich in so einem schönen Bundesland dann mit so heiler Familie, gutem Essen, woran denke ich? Ich denke die ganze Zeit an Probleme und was ich alles noch tun muss und was alles noch gelöst werden sollte. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Predigt und eine echte Herausforderung für mich. Aber ich habe Hoffnung. Und das ist ja auch der dritte Punkt, über den ich heute predigen wollte. Das Thema ist Hoffnung, die besteht. 1. Korinther 13. Und Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und zu 99% von dem, was Matthes sagt, ist ja richtig, abgesehen, wenn es auf das Thema Bayern kommt. Und daher. Und er hat dann sehr, sehr richtig am Anfang des Jahres mal gesagt, dass wir uns über die Themen Glauben und Liebe immer sehr viel Gedanken machen. Und dass es da sehr viele Predigten drüber gibt und dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns ist. Aber interessanterweise Hoffnung hier im Gleichklang zu Liebe und Glaube genannt wird. Und klar ist die Liebe nochmal herausgelöst und höher gestellt. Aber Hoffnung zumindest auf dem gleichen Niveau wie der Glaube. Und dass das aber für uns in unserem Alltag vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt wie der Glaube. Aber ich habe mich dann ausführlich mit dem Thema Hoffnung in der letzten Zeit auseinandergesetzt. Griechisch Elpis. Erstmal dimensionslos, würden die Griechen sagen. Das heißt, da ist noch keine Grundbedeutung mit verknüpft, sondern es ist erst was Zukünftiges, eine Aussicht, Erwartung. Es wurde für gute wie auch für schlechte Zukunftserwartung benutzt, dieses Wort. Und erst das Neue Testament hat die Bedeutung dieses Wortes geändert. Das heißt, erst durch die christliche Hoffnung wurde dieses Wort rein positiv besetzt in den letzten 2000 Jahren. Das heißt, es ist eine große Zuversicht, etwas Positives zu erhalten. Ich habe mal ein Beispiel. Sprüche 13, Vers 12 sagt ja, Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz. Wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Ich habe einen 2 Jahre alten Sohn. Philipp Titus, der wird nächsten Monat 3. Und Philipp Titus hat große Hoffnung mit dem Weihnachtsfest verknüpft. Er wünschte sich eine Feuerwehr. Und dann hatten wir, ne, wie das nun so ist, in unserer mobilen Welt, wir hatten das erste Weihnachtsfest bei meinen Schwiegereltern hier in Berlin am 4. Advent. Es gab ein Schwert, es gab ein Schild, es gab einen Helm. Wichtige Utensilien für einen jungen Ritter wie meinen Sohn. Und er hat sich auch sehr gefreut, aber keine Feuerwehr. Dann sind wir zu meiner Familie gefahren. Und dann waren wir am 24. Dezember bei meinen Großeltern, einem kleinen Dorf. Und auch da gab es eine Bescherung. Es gab Familienzeit, es gab Kaffee und Kuchen und Weihnachtsplätzchen, ganz viel Marzipan. Und es gab Schokolade für ihn. Und es gab ein Buch vom Weihnachtsmann. Und dann sitzen wir im Auto und fahren nach Hause. Der Weihnachtsmann ist so gemein. Nur ein tolles Buch habe ich bekommen. Und Schokolade. Weihnachtsmann ist so gemein. Und wir haben ihn nicht mal gesehen, den Weihnachtsmann. Hat nur was hingestellt. So, dann kamen wir dann am 24.12. dann abends, Heiligabend, bei meinen Eltern zu Hause, klopfte dann abends doch nochmal der Weihnachtsmann an die Tür. Der kam mit einem großen Sack voller Geschenke. Mein Bruder war da mit seinen Kindern. Und jeder musste ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen, wenn er das Geschenk haben wollte. Meine Eltern sind beide Musiklehrer, die boten dann auch immer die musikalische Begleitung mit Gitarre oder Flöte, wenn du denn möchtest. Und dann kamen immer mehr Geschenke dran und Philipp Titus bekam, war immer noch nicht dran. Und das war so gemein, ich kriege hier kein Geschenk, Papa, ist so gemein, auch hier Weihnachtsmann. Ja. Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz. Meine Güte, war er verängstigt. Keine Feuerwehr. Wenn man aber bekommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Und dann irgendwann zog der Weihnachtsmann auch ein großes Geschenk aus dem Sack für Philipp Titus. Und dann war er sprachlos, konnte kein Gedicht mehr aufsagen, konnte nicht mehr singen. Mama musste für ihn singen, damit er sein Geschenk bekommt. Und dann hat er es ausgepackt und dann: Juhu, eine Feuerwehr und ein Notarztwagen und ein Polizeiauto und ein Polizeihubschrauber zusammen. Die ganze Einsatzzentrale. Der Baum des Lebens, der Freude in seinem Herzen. Das war unglaublich, was er dort gefeiert hat. So, das heißt, das Wort Hoffnung und das Prinzip Hoffnung, das funktioniert nicht nur mit unserer christlichen Hoffnung. Und das, was das biblische Prinzip, was dort beschrieben wird, was das mit unserem Herzen macht, wenn Hoffnungen nicht erfüllt werden, wenn man warten muss, wenn man geduldig sein muss, das kannst du im Leben sehen, in den kleinen Beispielen mit den Weihnachtsgeschenken für unsere Kinder. Das kannst du im Leben sehen mit den größeren Beispielen, wenn du auf deinen Traumpartner wartest und hoffst, wenn du auf eine neue Arbeit wartest und hoffst. Und das kannst du mit den absolut großen Sachen, mit der Ewigkeit verbinden und sehr viel darüber lernen. Spannend, das ist ja jetzt hier im Alten Testament noch das dimensionslose Wort Hoffnung, wo das erstmal nur was Zukünftiges bedeutet und du musst dann über den Kontext herausfinden, ob es eher positiv oder negativ gemeint ist. So, aber ich habe mich weiter damit auseinandergesetzt. Ich habe euch ja gesagt, wir haben heute nur einen Punkt. Das heißt, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit, in dem einen mehr in die Tiefe zu gehen. Google sagt zu Hoffnung: Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was die Zukunft bringt. Das Wort Hoffnung, sagt Wikipedia, kommt aus dem Mittelniederdeutschen Hopeln. Ja, da sieht man auch, wie nah das Englische und das Deutsche eigentlich sind. Ne? Hopen, hope, hoffen. Derselbe Wortstamm, so alle, die sich hier beschweren, die Englisch sprechen und noch kein Deutsch können, das ist ganz, ganz einfach. Das ist im Grunde genommen der gleiche Wortbedeutung. Nicht wahr, Wally? Nächstes Jahr dein Wort in Deutsch. Wally ist ein ganz toller, inspirierender Bruder aus Nigeria, der gerade Deutsch lernt und nur wir ihn immer wieder wissen lassen, dass es doch eigentlich ganz einfach ist, wenn man Englisch kann, Deutsch zu lernen. Nein, aber hier, das Wort hopen bedeutet so viel wie hüpfen. Ne? Rumhoppen. Vor Erwartung unruhig springen und zappeln. Das heißt also, da ist Aktivität hinter, Intensität, eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung. Malachi 3. Also Hoffnung ist was Aktives, was Intensives. Malachi 3. Letzter Prophet vom Neuen Testament. Vers 16 bis 20. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es. Und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen wie ein Mann, der sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Und als ich diese Definition über Hoffnung in Wikipedia gelesen habe, dass es aus dem Mittelniederdeutschen von Hopen, von Hüpfen, vor Erwartung unruhig umherspringen bedeutet und daher kommt, habe ich sofort an diese Stelle gedacht. Warum? Weil Malachi hier uns am Ende in Vers 20 mit Mastkälbern vergleicht. Genau. Gehen wir mal davon aus, dass du noch die Chance hattest, mal einen echten Kuhstall zu erleben, also keine Massentierhaltung, sondern dort, wo Kühe im Winter im Stall sind und im Sommer, im Frühjahr auf die Weide kommen. So, dann die Kälber, die zum ersten Mal auf die Weide getrieben werden, die sozusagen ihren ersten echten Sommer draußen erleben dürfen, ist eine wahre Freude, sich die mal anzuschauen, wenn die rausgehen. Also wenn du die Chance hast, Berliner Umland dann im nächsten Jahr im Frühjahr, fahr mal raus, guck dir die Kühe an. Man kann sich das auf YouTube auch angucken, da gibt es eine Menge Videos drüber. Ich habe es vorher geprüft. Ist ganz nett auf YouTube. Bei mir ist der Funke nicht ganz so übergesprungen. Aber es kommt trotzdem rüber. Die Kälber, die gehen ab wie verrückt. Voll Erwartung. Springen die unruhig über die Wiese? Die erwachsenen Kühe denken sich, mein Gott, was mit denen los? Ist doch jedes Jahr so. Eben nicht, ne? Die wissen eigentlich nicht genau, was auf sie zukommt, aber voller freudiger Hoffnung auf den Sommer. Raus aus diesem miefigen Kuhstall. Frische Luft, frisches Gras, Sonne, Wetter. Die drehen total frei. Echt Wahnsinn. Und das ist, was in dem Wort Hoffnung drinsteht. Wirklich mal durchdrehen. In Vorfreude. Es ist nicht so, die Feuerwehr wurde dir gerade überreicht. Dass da mein Sohn durchdreht, das ist ja keine Hoffnung mehr. Ne? Da ist ja die Hoffnung erfüllt worden. Das ist eine große Party. Aber dieses voller Vorfreude, intensiv, aktiv, sprühen, freuen. Das ist, was im Wort Hoffnung drinsteckt. Und das ist, was auch in dieser Bibelstelle drinsteckt. Weil das ist ja, was Malachi über die Zukunft sagt. Das ist, worauf Maleachi hofft. Das ist, worauf du und worauf ich hoffe. So, aber was ist das denn, worauf wir hoffen? Wo kam denn überhaupt her, dass wir uns mit dem Thema jetzt hier nochmal auseinandersetzen? Ich habe ja vor 2 Wochen über Römer 8, 18, 25 geredet. Lass uns nochmal zurückgehen zu Römer 8, 18, Vers 25. Ich habe euch ja vorgewarnt, wir setzen uns jetzt mal ein bisschen tiefer und intensiver mit einer Sachlage auseinander. Römer 8, Vers 18 bis 25. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Und ich habe diese Stelle gelesen, weil sie sehr, sehr früh in meinem Glauben eine große Bedeutung für mich erlangt hat, weil sie mich mit dem Thema Vergänglichkeit so gut verknüpft. Und darüber, dass Jesus mir die Freiheit gibt von meiner Vergänglichkeit. Und Vergänglichkeit löst in uns ganz, ganz viel aus. Es gibt eine Ästhetik der Vergänglichkeit. Ich habe ein ganz, ganz tolles Buch gefunden. Mein Bruder interessiert sich für alte Autos, mein Bruder interessiert sich für Natur und mein Bruder ist auch ein Freund des Morbiden sozusagen. Und dort hat jemand, ist durch die USA gereist und halt alte Autowracks in Wäldern fotografiert. Wunderschön. Hat dann immer auf perfektes Licht geachtet, so ganz irgendwelche alten Fords aus den 40ern, die dann schon komplett vom Efeu durchsetzt oder in der Baum die Windschutzscheibe durchstochen hat. Ich hatte einen Kommilitonen, der ist durch Berlin gezogen und hat Fotos von Fahrradleichen gemacht, wie er es beschrieb. So irgendwelche angeketteten, vergessenen Fahrräder, die so mit der Zeit immer mehr vergammeln, wo dann irgendjemand reintritt, wo dann mal ein Auto wahrscheinlich einfach mal gegengefahren ist, wo mal ein Müllauto drüber gefahren ist und dann ist er mal wieder hingegangen und hat so den Verfall fotografiert, weil er es ganz faszinierend fand, wie sich Sachen um uns herum so zersetzen. Und wie dann so die Natur auch sich so Sachen zurückerobert. Es gibt ganz tolle Reportagen darüber, wie es mittlerweile im Großraum von Tschernobyl aussieht. Und da seit 20, 30, 40 Jahren keine Menschen mehr irgendwo hingehen, so wie der Grenzstreifen zwischen den alten und den neuen Bundesländern. Wenn dann so die Natur sich irgendwelche Räume zurückerobert. Ganz faszinierend. Ich habe ganz, ganz große Sehnsucht nach, mich damit auseinanderzusetzen und dann irgendwelche melancholische Musik zu hören und die Vergänglichkeit zu zelebrieren. Das Problem ist, du kommst dann eigentlich immer wieder darauf hin, dass das eigentlich alles ganz sinnlos und ganz zwecklos ist. Was dann halt auch dazu geführt hat, dass ich angefangen habe, wirklich immer also nach Gott zu suchen. Weil ich so mit meiner Vergänglichkeit und der Vergänglichkeit von unserem Leben konfrontiert bin. Und da kannst du vielleicht sehen, die Natur ist ganz, ganz schön, aber zerstört wird sie trotzdem. Waldbrände, verschmutzte Ozeane. Und wenn du jetzt hier mal in die Stelle reingehst, Vers 19 bis 21. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Was Paulus hier ganz klar sagt, ist, die Schöpfung versteht, dass sie vergänglich ist. Sie fürchtet sich sogar davor. Sie hat Angst. Sie versucht, Momente festzuhalten. Weißt du, diese ganze Fotografie, warum wurde das überhaupt erfunden? Naja, weil die Bilder, die gemalt wurden, haben irgendwie die Momente, die man festhalten wollte, doch nicht ganz so transportiert. Und dann machen wir Fotos, dann machen wir immer mehr Fotos, dann machst du dir ja selbst von jedem Nachtisch, von jeder Hauptspeise, machen Leute Fotos. Komme ich aus Japan wieder, meine Töchter sagen, hast du ein bisschen Fotos von deinem Essen gemacht? Nee, ha, langweilig, Papa, du bist so langweilig. Wir versuchen, Momente festzuhalten, weil alles um uns herum vergeht. Ich bin dieses Jahr 40 geworden, ich habe versucht, eine große Party zu feiern, um den Moment festzuhalten, weil mein Leben vergeht. Und die Schöpfung versteht das, die Menschen um dich herum, die verstehen das, die Tiere verstehen das. Das ist, was Paulus hier sagt, die Kreatur hat Angst vor der Vergänglichkeit. Und dann sagt er hier, ohne Willen. Was heißt das? Na, keiner will sterben. Keiner will diese Vergänglichkeit. Die wurde uns draufgesteckt. Von wem? Na, von Gott. Warum? Geht mal zum Prediger. Vers 1, Kapitel 1, bis 9. Salomo ist so frustriert über die Vergänglichkeit. Das ist 3000 Jahre her. Der Mann ist genauso frustriert über die Vergänglichkeit, wie ich es heute bin und heute sein kann. Prediger 1, 1-9. Dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Die Erde aber bleibt immer bestehen. Die Sonne geht auf, geht unter, läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden, dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Alles Reden ist so voll Mühen, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt. Das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unterdessen. Und er redet immer über diese wiederkehrenden Kreisläufe und immer wieder dasselbe. Geschichte wiederholt sich, mein Leben wiederholt sich, meine Arbeit, jeden Tag aufstehen, Arbeit, ins Bett gehen, aufstehen, Arbeit, ins Bett gehen. So diese ständigen Kreisläufe. Wieder Weihnachten, wieder Kindergeburtstag, wieder Silvester, es ist immer wieder dasselbe. Und na klar, wir versuchen die Momente festzuhalten und doch irgendwie leer. Irgendwas fehlt. Wir fürchten die Vergänglichkeit. Warum sind wir vergänglich? Naja, das ist ganz spannend. Für jemanden wie mich als Ingenieur, der sich sehr gerne mit Mathematik oder Physik oder Chemie auseinandersetzt, sich mit was auseinanderzusetzen, was man nicht einfach so begreifen kann. Die Bibel schreibt, dass wir verflucht sind. Die Bibel schreibt, dass die Erde, dass unser Leben, dass das Hier und Jetzt verflucht ist. Durch die Sünde. Durch den Abfall von Gott. Es gibt ideales Verhalten und falsches Verhalten. Es gibt Gottes Weg und es gibt falsche Wege. Und offensichtlich haben wir immer wieder Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass wir in einer total verfluchten Welt leben. Genesis Kapitel 3. Und erst dieser Fluch ist ja der Grund, warum wir überhaupt Hoffnung brauchen. Genesis Kapitel 3, Verse 14 bis 19. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht. Verstoßen aus allem Vieh, allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen, Erde fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Mühe schaffen. Wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen vom Baum, von dem ich dir gebot, und sprach: Du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Da ging er los. Der Kreislauf der Vergänglichkeit. Immer wiederkehrende Verfall. Arbeit ist die Konsequenz von diesem Fluch. Feindschaft ist die Konsequenz aus diesem Fluch. Schmerz ist eine Konsequenz aus diesem Fluch. Tod eine Konsequenz aus diesem Fluch. Den haben wir Menschen in die Welt gebracht, aber er hat die ganze Welt getroffen. Die ganze Schöpfung, auch wenn sie es nicht wollte, so wie Paulus es in Römer 8 beschreibt. Die Tiere kannten keine Angst, bis die Welt verflucht wurde durch meine Sünde. Und sie sehnt sich zurück nach der Ewigkeit. Es ist so, wenn wir mittlerweile in der Biologie feststellen, dass unsere DNA ein Gedächtnis hat. Da sind Dinge in uns drin, die man nicht einfach nur so erklären kann. Da sind Moral, Gewissen, Maßstab, Sehnsucht in unserer DNA drin, weil wir uns daran erinnern, was es bedeutet, ewig zu sein. Und wenn du dich mit Jesus auseinandersetzen willst, dann ist das eine Frage, mit der du dich auseinandersetzen musst. Das ist für mich, der ich aus dem Atheismus kam, immer wieder noch ein Thema. Ewigkeit. Glaube ich das? Na klar, spüre ich dann den Schmerz in meiner Seele manchmal über die Vergänglichkeit. Und dann den Frieden, wenn ich im Wort bin. Aber deine Seele ist ewig und die Schöpfung kennt die Ewigkeit. Und sie hat Angst vor der Vergänglichkeit und sehnt sich nach der Auferstehung. Also es gibt viele Gründe, warum du anfängst, nach Gott zu suchen. Weil du gerade frustriert bist, weil du gerade die Welt verändern möchtest, weil du Wahrheit suchst. Es gibt nur einen, um ihm bis ans Ende treu zu bleiben. Glaubst du, dass er mit dir die Ewigkeit verbringen will? Dass er dich liebt dich als Person, als Freund in Ewigkeit erleben möchte. Meine älteste Tochter Luise ist 12 Jahre alt. Und die freut sich immer riesig, wenn wir gemeinsam planen, Familienplanung machen. Für sie ist die Vorbereitung auf einen Urlaub genauso wichtig wie der Urlaub selbst. Luise ist Zukunft total wichtig. Und du siehst richtig an ihr, was nach vorne schauen mit einer Seele, mit einem Geist, mit einem Menschen machen kann. Spiegelt das dein Leben mit Jesus wider? Redest du mit Jesus über die Zukunft? Planst du fürs Diesseits und ganz abgefahren fürs Jenseits? Luise freut sich heute schon auf den Urlaub, den wir im Sommer verbringen werden. Es hat nicht ganz bis Mecklenburg gereicht, wir sind nur an Brandenburg, an der Grenze zu Mecklenburg. Der Vorgeschmack auf den Himmel. So, aber das heißt, sie macht sich jetzt schon Gedanken darüber, was man dann im Sommerurlaub alles machen kann. Und na klar, das ist alles greifbar, das ist die nächsten paar Monate vorausschauen. Aber das ist, was sich Jesus von mir wünscht, selbst über den Himmel. Und ich denke immer so, meine Güte, ich habe so viel zu tun, ich muss so viel planen, ich muss mich so viel kümmern, ich habe jetzt 3 Kinder. Ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen, möchte Zeit mit meinen Eltern verbringen, möchte Zeit mit meinen Großeltern verbringen. Ich habe doch gar keine Zeit, mir Gedanken über den Himmel zu machen. Und doch merke ich, es ist so wichtig für meine Seele, nach vorn zu schauen. Und auch weit nach vorne zu schauen. Und du musst dazu gar nicht Paulus studieren. Jesus hat darüber geredet, Matthäus 24, Verse 3 bis 8. Und wir können Hoffnung nur verstehen, wenn wir wirklich verstehen, warum sie notwendig ist. Erst wenn ich den Fluch akzeptiere, dass ich wirklich verflucht bin. Das ist so, na, manchmal, ne, wenn du zur Arbeit gehst, dann hast du das Gefühl, es ist relativ leicht zu verstehen. Es ist wirklich verflucht hier. Jeden Tag muss ich hierher. Wir waren jetzt zu Hause. Das ist egal, wo du hinkommst. In meiner Familie wird über die Arbeit geschimpft. Im Bibelkreis wird über Arbeit geschimpft. Das ist egal. Ja, aber es ist auch keine Überraschung. Steht hier drin. So, aber all die anderen Sachen, du kannst die Hoffnung nur an dich heranlassen, wenn du die Ursache akzeptierst. Aber dann trotzdem sollte die Hoffnung konkret werden, aktiv, intensiv. Denk an die Mastkälber, im Frühjahr auf die Weide getrieben. So viel Vorfreude möchte ich bei euch sehen, wenn ich das nächste Mal hier zum Gottesdienst komme. Und alle, die nicht hier waren, denken, was ist denn hier los? Sind die bekloppt geworden? Nein. Wir haben den Himmel gesehen. Matthäus 24, Verse 3 bis 8. Und als Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere heben, ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Und Jesus benutzt hier das Beispiel der Geburt. Er sagt, all das, was du hier erlebst, all das, was du siehst, all das Große, all das Traurige, all das Schreckliche, all das Intensive, ist der Anfang der Wehen. So, ich bin jetzt bei 4 Geburten dabei gewesen. An die erste kann ich mich nicht erinnern. Aber bei den anderen 3 habe ich sehr viel Schmerz, Leid und Geschrei gesehen. Aber ich muss zugeben, man härtet ab, vor allen Dingen meine Frau. Bei der 3. Geburt hat sie gesagt, komm Sebastian, hier, jetzt bestell dir mal was zu essen. Trink noch mal, das dauert hier alles noch ein bisschen. Aber Jesus benutzt hier das Beispiel der Geburt. Und da geht die Frau durch die Wehen. Je nachdem, wie intensiv das Schicksal es mit dir dann meint als Frau, dauert das länger oder weniger lang. Aber es ist auf jeden Fall Geschrei, Schmerz und Leid. Aber danach passiert was ganz Wunderbares. Ein Neuanfang, ein neues Leben. Und genau so beschreibt Jesus das Ende der Welt. Genauso beschreibt Paulus das Ende der Welt. Dass wir durch Angst, durch Schmerz durchgehen und du erlebst das. Du wunderst dich über dein Leid. Das ist der Anfang der Wehen. Deine Familie erlebt das. Deine Nachbarn spüren das. Deine Kollegen spüren das. Alle um dich herum. Sie merken diese Schmerzen, aber du hast die Hoffnung, dass wirklich was Neues danach passieren wird. Jesaja 25. Und das ganze Kapitel 25 vom Jesaja beschreibt die zukünftige Schöpfung nach dem Gottesgericht. Also er beschreibt im Grunde genommen genau das, was nach dem Ende der Welt passieren wird. Die Auferstehung, der Neuanfang. Und ich will ja nur Vers 6 vorlesen, aber das ganze Kapitel als Lektüre empfohlen für zu Hause. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er beschreibt, dass ein Teil vom Reich Gottes ein unglaubliches, riesiges Fest sein wird. So, und du wunderst dich manchmal, warum macht mir das eigentlich, warum habe ich so eine Sehnsucht danach, an Weihnachten mit der Familie zusammenzusessen, zusammen zu essen, zu feiern, zu trinken. Das ist ein Teil vom Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Wenn wir zusammensitzen, wenn wir das Leben genießen, dann möchten wir solche Momente festhalten. Warum? Das ist ein Beispiel dafür, was in der Ewigkeit passieren wird. So, und da kannst du dann essen und trinken, was du willst. Keine Unverträglichkeiten mehr. Keine Maßlosigkeit mehr. Du weißt ganz genau, wie viel du essen kannst, was du essen solltest, wovon. Du musst dir keine Gedanken mehr machen über die Kalorien, keine Gedanken über den Alkohol, keine Gedanken über genug Kohlenhydrate, zu viel Kohlenhydrate, genug Eiweiß, zu viel Eiweiß, Fischvergiftung, keine Fischvergiftung. Und so, da wird was ganz Großartiges passieren. Glaubst du daran? Denkst du darüber nach? Redest du mit Jesus darüber? Planst du mit ihm deinen Urlaub in der Zukunft? In der Ewigkeit? Das ist eine große Herausforderung für mich. Das ist so schwierig zu greifen. Und doch ist es so ein zentrales Thema. Nicht erst im Neuen Testament, aber da vor allem. Das ist ja so ein großes Thema, dass das Wort Hoffnung seine jetzige Bedeutung erst bekommen hat. Die Wörter, die wir heute nutzen, wurden verändert von diesem Konzept. Bist du ein Botschafter dieser Hoffnung? Also meine Familie zu Hause ist immer noch eine Burg des Unglaubens. Und meine Hoffnung ist es tatsächlich, dass ich in 2020 einen Durchbruch erleben werde bei meiner Familie. Bete ich für. Das Schlimme ist, also das Schlimme und das Schöne ist, es sind ja noch, geht allen gut, gesundheitlich gut drauf, meine Eltern sind glücklich und zufrieden, mein Bruder, seine Frau, mein Neffe, meine Nichte, meine Omas, meine Tanten, meine Onkels, geht's ja allen total gut, leben alle noch, setzen sich alle überhaupt nicht mit Glauben auseinander. Ne? Wie gesagt, beschweren sich über den Fluch ihrer Arbeit, beschweren sich über den Fluch ihrer Vergänglichkeit, aber verstehen nicht die Lösung. 2020 möchte ich einen Durchbruch bei meiner Familie erleben. Dafür bete ich und darüber rede ich mit Jesus. Bist du ein Botschafter? Für wen möchtest du ein Botschafter dieser Hoffnung sein in 2020? An wem willst du festhalten, der jetzt diese Hoffnung noch nicht verstanden hat? Wir werden jetzt zusammen im Anschluss an die Predigt das Abendmahl feiern. Aber lass mich ja erstmal nochmal zusammenfassen. Das Thema Hoffnung ist ein zentrales Thema im Neuen Testament. Und es ist so zentral, dass es den Sprachgebrauch im Griechischen und damit dann im gesamten europäischen Raum und damit dann weltweit irgendwann komplett verändert hat, was das Wort Hoffnung bedeutet. Nämlich, dass es nicht nur allein Zukunft, sondern positive Zukunft bedeutet. So positiv, so intensiv, dass du vor Vorfreude hüpfend durch den Raum springst. Wie ein Mastkalb, das zum ersten Mal im Frühjahr auf die Weide geht. Das ist der Maßstab, den die Bibel über das Wort Hoffnung beschreibt. Das ist die Herausforderung, wo meine Hoffnung sein sollte. Dann, aber diese Hoffnung kann nur eine Reaktion auf das Sterben sein, das dich umgibt. Das Sterben auf Raten, das du jeden Tag erlebst. An meinem eigenen Körper, bei meinen Kollegen, bei der Arbeit. Diese sinnlose Vergänglichkeit. Diese gerechte Vergänglichkeit. Konsequenz des Fluches unserer Sünde. Die Hoffnung kann nur eine Reaktion darauf sein, zuzugeben, dass ich es verpeilt habe. Dass wir es verpeilt haben, dass wir verflucht sind und Hoffnung und Erlösung brauchen. Und dann dort nicht stehen zu bleiben, sondern diese Hoffnung rauszutragen, hinzugehen zu all den Beladenen, Geängsteten, die diese Vergänglichkeit und dieses Sterben auf Raten jeden Tag spüren. Und immer wieder versuchen, ihr Leben festzuhalten. In Fotos, in Urlauben, in Partys. Denn dann ist das eine Hoffnung. Denn wir haben eine Hoffnung, die bestehen bleibt. Wir haben eine Hoffnung, die mein Leben wirklich verändert hat. Und wenn wir jetzt das Abendmahl zu uns nehmen, dann überleg dir, wenn das Brot und der Wein zu dir kommen, ob du das wirklich glaubst, dass Jesus mit dir seine Ewigkeit, deine Ewigkeit verbringen will. Dass das Wichtigste für ihn ist. Dass er deswegen ans Kreuz gegangen ist. Dieser reale Foltertod. Damit du eine Ewigkeit hast. Glaubst du daran? Und hast du dich entschieden, deswegen dein Leben aufzugeben? Und zu sagen, jetzt folge ich dir. dann nimm das Brot, dann nimm den Wein. Wenn du zweifelst, wenn du Fragen hast, lass es an dir vorbeigehen und such das Gespräch, such das Gebet. Setz dich mit den Gefühlen, mit den Fragen, die in dir sind, auseinander. Aber wir brauchen diese Sicherheit, dass die Ewigkeit real ist. Paulus sagt nicht ohne Grund, wenn die Auferstehung nicht real ist, dann sind wir die elendsten unter allen Menschen. Weil das, was wir machen, sinn- und zwecklos ist. Und kein Unterschied. Aber es ist wahr. Und es ist umso schwieriger zu akzeptieren, umso mehr Technologie und umso mehr Wissenschaft in deinem Leben drin ist. Komisch. Strange. Wie meine Mutter sagen würde, wenn du was nicht in deinem Leben machst, dann wird aus deinem Leben auch nichts. Ich selber bin verantwortlich. Jesus predigt etwas anderes, nämlich dass er dir Rettung bietet. So, lass uns jetzt für Brot und Wein beten und dann ernsthaft damit auseinandersetzen. Und darüber nachdenken, für wen du 2020 Botschafter der Hoffnung sein willst. Na, weil du die Hoffnung angenommen hast und sie jetzt intensiv und aktiv lebst. Gott, wir brauchen dich. Und es ist gut, in Dankbarkeit für das vergangene Jahr zurückzuschauen. Und es ist ein unglaubliches Geschenk, dass wir immer nach vorne schauen dürfen und wissen, dass es besser wird. Das ist unabhängig von meinen Umständen, wie gut es mir in der Zukunft gehen wird. Weil du mir eine Ewigkeit versprochen hast, die man nicht in Worte fassen kann. Gott, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, diese Hoffnung näher an mich heranzulassen. Zuzugeben, dass ich ein Bedürfnis habe. Zuzugeben, dass ich ein Bedürfnis nach Ewigkeit habe, nach Himmel, nach Paradies. Zuzugeben, dass diese Sehnsucht da ist. Gott, hilf mir, da einfach ehrlich zu sein. Meinen Stolz zu überwinden, der alles kontrollieren will, der alles selber in die Hand nehmen möchte. Dein Arm ist stark. Deine Hand hilft, dein Opfer rettet. Gott, bitte segne das Brot, das wir jetzt zu uns nehmen, damit wir verstehen, dass dein Opfertod real ist. Segne das Blut, den Wein, den wir zu uns nehmen, dass wir begreifen, dass du alles wegwischst, Schuld abspülst, mich reingewaschen hast in der Taufe und ich mich jedes Mal neu daran erinnern kann. Segne unsere Zeit hier in der Gemeinschaft und hilf uns, nach vorne zu schauen und die Hoffnung in uns so stark und so groß und so überbordend werden zu lassen, dass wir Botschafter der Hoffnung sind, Entscheidungen zu treffen, wem wir als nächstes diese Hoffnung wirklich mit auf den Weg geben können. Weil alle Menschen da draußen dich brauchen. Bitte segne unsere Zeit hier und das Abendmahl. Wir beten in deinem Namen. Amen.